Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Radio Tux, eurem freien Magazin rund um Linux, Open Source und digitale Kultur. Ich bin Ingo und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ende September fand in Berlin die Nextcloud Community Conference 2025 statt. Diesmal unter dem Motto Building a Safer Digital World. Ein Wochenende voller Keynotes, Workshop und natürlich dem intensiven Austausch über digitale Souveränität und Open Source. Ich hatte unter anderem die Gelegenheit, mit Jan, dem Design-Lead von Nextcloud, zu sprechen. Sein Team arbeitet eng mit den Entwicklungsteams zusammen, ganz nach dem Motto, Design passiert nicht am Ende, sondern am Anfang und gemeinsam. Auf der Konferenz wurde auch Nextcloud Hub 25 Autumn vorgestellt. Und das Ganze folgt jetzt einem neuen Namensschema, was ich sehr gut finde, wenn das alte war irgendwie ein bisschen kompliziert. Ja, heißt es nur Nextcloud Hub sowieso oder Nextcloud Version sowieso? Nein, jetzt wird immer ein Autumn oder Winter oder Summer oder sowas angestellt mit der Jahreszahl. Mit einem frischen, luftigen Design, Threads und Live-Transkription in Nextcloud Talk, einer verbesserten Suche und dem neuen Teams 2.0 mit zum Beispiel auch schnellen Gastzugängen. Technisch auch spannend der Umstieg auf Vue 3 und Websockets für schnellere Echtzeitinteraktion. In dem Gespräch ging es natürlich auch um den europäischen Anspruch von Nextcloud, Open Source als Schlüssel zur digitalen Souveränität. Starten wir also in diese abwechslungsreiche Magazinsendung mit dem Interview über Nextcloud Design. Wir sind jetzt hier auf der Nextcloud Community Konferenz 2025. Bei mir ist Jan. Hallo Jan.
Moin.
Du bist Design Lead bei Nextcloud.
Genau, ja.
Ja, was macht man da so den ganzen Tag?
Ja, das Design koordinieren. Also vom Design geht hier um das Produkt, also um Nextcloud, die Software. Und ja, Wir sind insgesamt 4 Leute, also ja, ich würde mal sagen gar nicht so viele, wie man vielleicht denkt, und wir arbeiten eben an den verschiedensten Teams. Wir haben jeweils eine Designerin für 2 Teams, ja, also eine, die zum Beispiel an Groupware und Talk arbeitet, wenn man sich darauf konzentriert, und genau, und ich persönlich als Design-Lead koordiniere das eben alles, ja, was wir fürs nächste Release machen, als overarching Ding, ja, als Thema. Und genau, wie das genau alles zusammenpasst.
Achso, das ist also nicht so, dass ihr ein Design-Team habt und das sozusagen alle Entscheidungen trifft. Also vielleicht ja schon die große Grundlage festlegt, aber die sind tatsächlich in den Subteams sozusagen integriert.
Genau. Also das haben wir auch ja innerhalb von den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, hat sich das so entwickelt, weil das funktioniert einfach viel besser, ja, in meiner Erfahrung, ja, weil sonst, ich meine, das kennt man ja vielleicht aus, oder ich meine, ich habe zum Beispiel auch mit 2014 war das, glaube ich, oder 2013, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, habe ich mitgegründet, Organisation Open Source Design, um eben genau diesen Disconnect zwischen Designern und Developers in Open Source zu überbrücken. Und ja, weil es eben immer so dieses Ding ist, ja, hat man Designer und dann werden Sachen, ja, rübergegeben zu Developern.
Technikern.
Ja, und dann gibt es keine Kommunikation. Und deswegen ist es super gut, oder wir haben total gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, kann man natürlich erst ab einer bestimmten Größe oder wird erst ab einer bestimmten Größe relevant. Als ich damals der einzige Designer war, habe ich natürlich die ganze Zeit mit den Devs zusammengearbeitet. Ja. Das war eher so eine Challenge, die hat sich entwickelt, als das Design-Team sich vergrößert hat. Und dann haben, ja, damals, als zum Beispiel Nimisha und ich zusammen die beiden einzigen Designer dann waren, hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass sie mehr an Groupware gearbeitet hat beispielsweise, ja. Ich mehr zum Beispiel an Files-Themen, dann hat sie mehr an Assistant gearbeitet beispielsweise. Wir haben so geguckt, worauf wir Bock haben, ja. Und jetzt haben wir das so ein bisschen etabliert speziell, weil das ja auch mit den Teams, dann wissen einfach die Leute aus den Teams, ja, in jedem Team sind ungefähr 10 Leute jetzt, die wissen einfach genau, auf wen sie zukommen müssen.
Mhm.
Und gibt es da irgendeine Vertretung? Also wenn jetzt jemand länger krank ist, dann übernimmst du die Sachen oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Ja, also okay. entweder haben wir auch eine interne Vertretung sozusagen, also jemand anders aus dem Design-Team oder im Notfall bin ich es dann, genau, ja. Und ja, also die Devs kennen auch quasi das ganze Design-Team und haben ja mit mir sowieso Erfahrung. Deswegen funktioniert das ganz gut.
Ja. Habt ihr trotzdem regelmäßige Design-Meetings? Also dass man sich, weiß ich nicht, einmal im Monat oder einmal die Woche hinsetzt? Oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also wir haben zwei regelmäßige Meetings und zwar einmal der Design-Team-Call, also wo wir schon als Design-Team, ich meine, wir sind schon organisatorisch sind wir, also wenn man es jetzt ganz rein firmentechnisch betrachtet, bin ich schon sozusagen der
Abteilungsleiter.
Ja, genau. aber es ist rein arbeitsintegrationsmäßig schon das, was ich vorher beschrieben habe. Und es ist natürlich cool, dass wir so flexibel sind. Kannst du mal deine Frage wiederholen?
Ob ihr regelmäßige Meetings habt?
Ja, genau, Design-Meetings. Genau, die haben wir. Also einmal das Design-Team-Meeting. Dass wir jede Woche haben, wo wir eben zusammensitzen und ja, drüber quatschen, was ist so, also wie ein normales Team-Meeting, ja, was ist so passiert diese Woche, woran haben wir gearbeitet, was haben wir gesehen irgendwie in der Designwelt, ja, was ist interessant, was wollen wir fürs nächste Release machen, was wollen wir für die nächste Woche machen, was haben wir für Challenges, ja, wo können wir voneinander lernen in den verschiedenen Apps, also dass es auch einfach so ein Austausch ist. Und das zweite Meeting, was wir auch jede Woche haben, das ist auch offen für die Community. Das ist jeden Dienstag um 12 Berliner Zeit, mitteleuropäischer Zeit. Und das ist ein Design Review Call oder so nennen wir den, wo ja alle kommen können, die Interesse haben. Und da kann man auch ein Thema vorschlagen, also zum Beispiel ein App Review. Ja, wenn man jetzt aus der Community ist und irgendwie eine App entwickelt, kann man sagen, ich habe App XY, ich brauche Designhilfe. Mhm. Und wir wollen das nie von außen aufgestülpt machen, ja, weil wir es eben auch in der Open Source Design Community gelernt haben, dass es ganz wichtig ist, dass Leute eben selber die ja merken, dass sie Hilfe brauchen sozusagen, ja, weil sonst der Buy-in eben nicht da ist, ja, und dann kann man eben sagen, ja, ich gebe jetzt einfach mal als Beispiel, ja, die Tasks App, ja, ist eine Community App zum Beispiel, ja, und wenn dann der Raimund das sagt, ja, ich habe Lust auf ein Design Review, ja, stellt die vor, die App oder sagt kurz, ja, ich habe spezielle Sachen, wo wir hier
wo drauf schauen. Wo sicher ist oder.
Genau. Mhm. Dann schauen wir uns das an und es ist im Prinzip alle in dem Meeting, nicht nur Designer, sondern auch Devs, die oft reinkommen und auch nicht nur Angestellte, sondern aus der Community, alle möglichen Leute. Wir gucken uns das gemeinsam an und machen eine lange Liste. Und dann in den letzten 10 Minuten, also es ist eine Stunde Meeting, und in den letzten 10 Minuten ungefähr priorisieren wir das alles.
Mhm. Ja. Alles gut. Wo findet man denn die Informationen für dieses Meeting? Also wenn ich jetzt sage, wirklich, hab noch nie was davon gehört, würde aber gern mal teilnehmen, egal ob jetzt erstmal als stiller Zuhörer oder weil ich Lust habe, irgendwie eine App zu entwickeln oder ich habe schon angefangen, wie komme ich da ran?
Ja, das ist einfach auf nextcloud.com/design. Ja. Ja, da gibt es auch alle anderen Infos, ja, irgendwie Guidelines und was weiß ich, wie man mitmachen kann und eben auch die Info zu diesem ja, wöchentlichen Meeting.
Jetzt kam gerade Nextcloud 25 Autumn raus. Was waren denn so eure Ziele? Was habt ihr euch, also es gibt Designänderungen, habe ich gesehen, oder wird der ein oder andere, der es vielleicht ausprobiert hat, schon gesehen haben. Was habt ihr euch dabei gedacht? Warum sieht das jetzt anders aus?
Ja, genau. Also für die Leute, die Präsentationen schon gesehen haben oder auch nicht, ja, ich kürze das einfach mal so ein ganz bisschen ab. Wir haben es einfach einerseits das Overall Design haben wir so ein bisschen justiert, dass es ein bisschen mehr physikalisch ist. Ja, dass es also ganz bisschen, ja, einfach zum Beispiel, dass Buttons mehr klickbar wirken, dass das Inputs mehr klickbar wirken. Wir haben die Icons von gefüllt auf Outline umgestellt. Da können wir einfach so Sachen machen wie ja Favorites oder Priority E-Mails, dass man dann sieht, dass die markiert sind besser und das kommt in der nächsten Version, dass auch einfach aktive Sachen dann filled sind. Ja, es ist einfach eine Sache, die dauert ein bisschen, weil wir super viele Icons haben und benutzen spezielle Libraries etc. Das ist auch immer ganz interessant, wie sich dann so technische Entscheidungen, wie das so ein bisschen beeinflussen. Ja, das ist vielleicht teilweise noch ein bisschen länger dauert. Aber was wir auch geändert haben, ist, dass wir in den Settings, dass wir die Settings das Design sehr deutlich verbessert haben. Ja. Unser neues Teammitglied Laura im Design-Team hat da sehr viel dran gearbeitet. Finde ich auch total cool, weil sie hat da sehr viel gemacht. Neuen Release, dass einfach alles viel geordneter ist, ja, viel, viel sauberer aussieht, ja, sehr viel Polish reingebracht. Das kommt in den Maintenance Releases, aber auch erst, weil das noch in den Components ist und dann müssen die Apps das alles übernehmen, ja.
Hat das auch was damit zu tun, dass ihr irgendwie auf Vue 3 umstellt oder hat
das
damit?
Nee, das eigentlich weniger. Es ist eher so das Ding, dass es einfach viel ist, ja. Und es muss, wir haben ja immer so diesen Cycle, ne? Und es gibt ja zu jeder Zeit das Cycle zu Ideen, ne? Und ja, man muss einfach gucken, wo man es reinpackt, ja. Und dass man es eben in alle Apps packt. Ja. Aber genau, was auch noch ziemlich wichtig ist, ist der neue Hintergrund, würde ich sagen, ja, sieht einfach neu aus, ist richtig cool, wurde von Joe aus dem Marketing-Team gemacht, also es gibt bei uns auch im Marketing-Team ein Design-Team, ja, das ist nicht das, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Produkt-Design-Team.
Okay.
Und die arbeiten eben an, ja, zum Beispiel Animationen für Marketing, natürlich für die Präsentation, ja, an der Präsentation selber, an Grafiken, an Social-Media-Communication etc., aber die helfen uns auch sehr viel im Produktdesign-Team für so Sachen wie Hintergrund, also im Grafikdesign oder Templates beispielsweise. Wir haben ganz viele neue Templates, 12 neue Document-Templates für Text-Documents, für Spreadsheets, für Presentations. Und ja, das ist eben auch cool, dass man so ja viel neues Material hat, um einfach zu starten und Dokumente anzufangen.
Habe ich gesehen, die kann man jetzt auch tatsächlich hinterlegen als Admin. Ich kann sagen, okay, ich will für meinen Bereich bestimmte Templates einfach hinterlegen, dass die Leute das dann verwenden können.
Genau. Also ich glaube, das kann man auch schon ein bisschen länger, aber bei mir fließt das immer alles zusammen, die Releases, deswegen weiß ich nicht genau. Aber genau, also Admins können Templates hinterlegen und natürlich kann man selber auch, man hat dieses Templates-Folder, was ja so ein Standard ist, dass er ja auch synchronisiert wird zum Desktop, da kann man eben dann die Templates hinterlegen, man kann die Templates bearbeiten, ja, und dann werden die auch online angezeigt.
Ich glaube, du hast gesagt, in der Keynote oder in der Vorstellung ist alles ein bisschen weniger rund und auch mehr Platz, ne? Dass irgendwie, dass es gefühlt mehr Raum gibt.
Ja, genau. Also das haben wir schon im letzten Release oder in den letzten Releases ein bisschen gemacht. Da hatten wir ja vor, ich glaube, 2 Releases, es war sehr viel also das nennt man im Design Pill-Style-Buttons, weil die halt eben so eine genaue Halbrundung an den Enden haben und dann so aussehen wie so Medizin, okay. so Pillen sozusagen, deswegen sagt man Pill-Style-Buttons. Genau, das hatten wir damals, ja. Und dann haben wir in einem Release eben gesagt, okay, eine der Probleme ist, dass wir beispielsweise in der Mail-App, ja, oder in Apps, auch in Contacts, aber in so Apps mit 2 Zeilen beispielsweise und mit einem, wo auch ein Counter ist, wie bei Mail beispielsweise, und Menü, dass man da Platz wegnimmt, ja, dadurch, dass die Rundung an der Seite ist. Also ich hoffe, das kann man sich, als wenn man den Podcast hört, sich ein bisschen vorstellen, dass man quasi die rechte obere Ecke und die rechte untere Ecke abcuttet durch den Radius. Ne? Mhm. Und dann kann man da eben kein Menü reinpacken oder keinen Counter. Ja? Und das war halt rein ein quasi architektureller Nachteil. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir den Radius dann doch wieder kleiner. Ja? Und dann kann man da den Counter ordentlich reinpacken, das Menü darunter. Und das haben wir eben schon vor einer Weile gemacht und dann auch das ja, Kompaktieren der beispielsweise der linken Navigation oder generell, ne, das sind immer so Sachen, also das sagen dann Leute auch gerne oder ich würde mal sagen, beschweren sich dann vielleicht und sagen, oh, wir machen so viel Whitespace und so. Ne? Das ist natürlich immer so, Whitespace ist wichtig im Design, ja, um auch Sachen zu separieren. Und man muss aber so die richtige Balance haben zwischen, ja, zu wenig, zu viel Whitespace.
Mhm. Wo du das jetzt gesagt hast, die Leute meckern, wie nehmt ihr dieses Feedback auf und wie wird das kanalisiert?
Genau, also wir nehmen das Feedback auf. Ja. Es ist natürlich immer besser, wenn das Feedback freundlich ist, ja. Ne, wie in jeder Kommunikation. Aber wir nehmen auf jeden Fall das Feedback auf. Also ob es jetzt auf GitHub ist oder ja, ich meine, Social Media würde ich sagen, gucken wir tendenziell weniger rein, weil Social Media tendenziell ein bisschen aggressiver ist, ja, leider, muss man sagen. Aber genau, ins Forum schauen wir, auf die GitHub-Issues. Generell, wenn jemand zur Konferenz kommt beispielsweise, Feedback gibt, ja, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen natürlich, die Feedback
haben. Ihr habt auch extra Runden hier auf der Konferenz dafür, ne? Gibt extra so eine Community-Feedback-Runde.
Genau, stimmt, ja, gut, dass du es sagst. Wir haben nachher heute eine Community-Feedback-Runde am Nachmittag. Und wir haben auch so Brainstorming-Meetings in der nächsten Woche, also morgen quasi, ja, Montag und Dienstag und ich glaube auch Mittwoch. Und ja, wo man einfach so frei brainstormt über, ey, was für Features fehlen denn? Und dann machen wir beispielsweise auch wir vergeben Punkte, wie wichtig die denn sind, genau. Und das machen wir ähnlich auch bei den bei so Reports. Ja. Wir gucken uns ganz oft wirklich die GitHub-Issues an, die beispielsweise, wir sortieren die ganz oft nach Upvotes. Ja. Das ist halt ein sehr guter Mechanismus, der den GitHub eben auch bietet. Und dann sagen wir, ja, die Top 3 Issues hat ja auch einen Grund, warum die abgewotet sind. Ne? Teilweise sind es natürlich Sachen, die einfach technisch irgendwie vielleicht sehr schwierig sind. Aber ja, oder die lange dauern würden oder die aus irgendwelchen anderen Gründen problematisch sind oder die irgendwelche Luftschlösser sind, ne, klar. Aber ganz oft, und das haben wir auch ja in der Vergangenheit sehr viel gemacht, fixen wir die dann, ne, weil wir die einplanen in den Releases und dann sind sie eben gefixt.
Jetzt sind auch die iOS-App und die macOS-App irgendwie neu geschrieben worden, also zumindest technisch hat sich da einiges getan. Wie seid ihr da als Design-Team integriert?
Ja, genau. Also wir haben eben Laura, die neue Designerin, arbeitet da jetzt hauptsächlich dran. Also das, man muss aber sagen, es ist ein bisschen so ein Umbruch, weil aktuell noch viel, wir fokussieren uns bei Desktop beispielsweise, fokussieren wir uns aktuell sehr darauf, dass es stabil, auf die Stabilität, dass es stabil läuft. Ja, aktuell ist eben der Fokus bei der Desktop-App so ein bisschen eher Stabilisierung, ja, dass das alles rund läuft, Performance und so. Laura macht auch einige Designverbesserungen, ja, wie zum Beispiel die Sync-State-Icons, die eben immer sichtbar sind im System-Tray, dass die ja justiert werden, dass die Status so ein bisschen, also erstmal, dass wir das Nextcloud-Logo beispielsweise wieder anzeigen, weil es einfach komisch war. Leute haben so gemeint, oh, das sieht so ähnlich aus wie, oder in einer alten Issue haben sie gesagt, das sieht so ähnlich aus wie Skype. Ja? Und dann irgendwann hat jemand kommentiert, ah, Skype gibt es jetzt nicht mehr.
Das war
ein bisschen lustig, ja. Aber da haben wir einfach, dass es auch ja einfach so standardisiert ist, machen wir das jetzt wieder. Und wenn alles gesynkt ist, zeigt man zum Beispiel kein Status-Icon, was sich jetzt so etabliert hat, irgendwie mit Sachen wie OneDrive und anderen beispielsweise. Und wenn so das, wenn ein Fehler ist oder irgendwas anderes, was Spezielles, dass es dann eben auch heraussticht. Genau. Und diese Status-Icons sind dann auch ja etwas größer als ein bisschen, ja, als nur so kleine. Ja, deswegen sieht man die recht gut. Und was gibt's noch? Genau, iOS, hast du ja gesagt. Bei iOS benutzen wir jetzt eben auch, ja, wie wir eigentlich immer uns auf das Neueste, wie auch bei Android, auf Material Design updaten, haben wir da eben das Liquid Glass justiert. Ja, ich meine, kann man sagen, ob's oder da kann man natürlich Meinungen zu haben,
ja, ja.
Zu Liquid Glass. Ja, da sage ich jetzt mal weiter vielleicht nichts zu. Aber es ist immer gut, ich würde sagen, generell ist es immer gut, native zur Plattform auszusehen, ja, weil es natürlich einfach so ist, wie Leute es erwarten. Es ist einfach, ja, eine runde Experience auf der Plattform. Genau, deswegen nehmen wir generell auch, das sind vielleicht jetzt auch noch weitere Details, nehmen wir einen native Font Stack beispielsweise, ja, im Web. Und das heißt so viel wie, dass wir im Web, die Web-App, egal auf welcher Plattform man die anschaut, sieht man immer die, ja, vom Computer präferierte Font sozusagen. Also auf macOS sieht man San Francisco, auf Windows sieht man, ich glaube, Cantarell ist die aktuelle, auf GNOME sieht man Inter. Ja. Und deswegen ist das ja so standardisiert, dass man eben immer die möglichst native Experience hat.
Das heißt, ihr müsst aber dann auch nah an den verschiedenen Plattformen dran sein. Also ihr müsst euch immer damit beschäftigen, was machen die jetzt? Also weil du gerade Apple Liquid Glass gesagt hast, ist ja jetzt irgendwie ganz neu. Da müsst ihr dann immer hinterher sein.
Ja, ich meine, es gibt ja die Betas zum Beispiel und ja, ich meine, da schauen wir definitiv immer rein. Also das beschäftigt sich natürlich als Designer da auch generell mit, ja. Und ja, ich meine, beispielsweise Frank, unser CEO, ist halt auch immer vorne dabei, irgendwie die neuen Tech-Sachen und die neuen Designs auszuprobieren. Und das ist auch immer ganz, ganz cool, ja, das zu sehen, den generell so den gegenseitigen Enthusiasmus, das ja, was so passiert, ne? Und das pusht natürlich auch. Und ja, dann kann man muss natürlich auch immer sehen, ja, was aus diesen Entwicklungen ist jetzt gut beispielsweise auch fürs generelle Produkt. Ja, weil bei iOS beispielsweise, das ist auf einer Plattform, die Liquid Glass macht. Also ist es da einfach nativ, ja. Aber man könnte ja auch sagen, Liquid Glass ist generell als Design Language vielleicht gut oder so, ja. Das haben wir jetzt nicht übernommen, ja, oder jedenfalls noch nicht in dem Release und bis jetzt gibt es auch keine Pläne, würde ich sagen, weil es natürlich unglaublich ressourcenintensiv, ja. Das ist im Web einfach, ja, da ist uns Performance viel zu wichtig, ne? Alleine schon gewisse Blur-Effekte sind da irgendwie extrem, extrem kostenintensiv sozusagen. Und ja, da sind gewisse Design-Sachen einfach, können einfach gar nicht gemacht werden sozusagen. Oder nicht mit extremem Performance-Impact.
Mhm. Ansonsten, wie zufrieden seid ihr jetzt mit der Integration in den ganzen Desktops?
Ja, also es entwickelt sich natürlich immer wieder und es gibt dieses Virtual File System, ne, was natürlich ja erstmal ja
Sachen beschleunigen kann oder auch dadurch, dass ich eben nicht mehr alle Dateien lokal vorhalten muss, sondern on demand runterladen kann.
Genau. Also das ist halt so der Nutzen davon, ne? Also man kann natürlich immer noch auch sagen, hier, ich will alles gesynkt haben, ne? Aber generell ist so dieses Ding, ja, vielleicht hast nicht eine groß genug Festplatte oder es interessieren dich einfach nicht alle Sachen zu jeder Zeit. Ne? Und dann kann man natürlich auch sagen, dass man das nur das selektiert, was man braucht oder dass natürlich das gesynkt wird, was man mal geöffnet hat beispielsweise. Und das ist jetzt auch so ein, das ist auch in gewissermaßen so ein Standard, der sich etabliert hat. Ne? Man hat immer noch die Option, das alles zu synchronisieren, ne? Aber Standard ist eben das jetzt. Genau.
Gut, wir haben ja schon besprochen, wie man mit euch interagieren kann, wie man teilnehmen kann. Was habt ihr denn jetzt als sozusagen nächste Pläne? Also gibt es irgendwas, was ihr schon für Nextcloud 26, dann Winter oder wie auch immer die Edition dann heißen wird, vorbereitet?
Klar, also ich meine, wir haben halt gewisse Planning-Meetings und ich meine, ganz ehrlich, es sind immer so viele kleine Sachen, ja, da erinnere ich mich aktuell jetzt nicht an so spezielle Sachen, ne? Es ist so on the spot irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gibt sehr viele Sachen, ja, viele Sachen, die ich auch, wo ich sage, persönlich muss da was verbessert werden, ja, das könnte ich vielleicht sagen, ja, was ich denke, ja. Mhm. Es ist aber keine Promise natürlich, dass wir da was verbessern. Und immer muss man natürlich auch sagen, Nextcloud ist auch Open Source Community Projekt. Es kann natürlich jeder mitmachen, ja, und ist auch willkommen und da was zu verbessern, wo man denkt, ja, das ist verbesserungswürdig, ne. Persönlich denke ich zum Beispiel, das Dashboard hat viel Potenzial, ja, es kann viel interaktiver werden, es kann, was ich zum Beispiel möchte eigentlich ist, dass ich, wenn mir dieses E-Mail-Widget zum Beispiel, ja, ich möchte auf eine E-Mail klicken können, dann geht einfach ein Modal auf, ja, dann kann ich direkt antworten und dann absenden beispielsweise, ne, so, ja, das wäre cool. Da ist auch wieder, kommt auch wieder so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, so ein bisschen die technischen Limitationen, weil was anscheinend der Fall ist, dass dann das ganze JavaScript im Hintergrund geladen werden muss. Ne? Also irgendwie von Mail beispielsweise. Ne? Und das ist natürlich dann auch wieder, wann muss man das laden, etc. Also es ist immer ganz interessant, wie sich technische Sachen auf das Design niederschlagen. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja, Dashboard ist, ja, finde ich, eine Sache, die kann so viel mehr, ne?
Ja, ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich das Dashboard gar nicht verwende. Ich habe standardmäßig eingestellt, dass er in die Files-App rein soll. Mm-hmm. Weil ganz am Anfang hat es mir persönlich überhaupt nichts gebracht. Es war voll mit Informationen, die mich überhaupt nicht abgeholt haben.
Ja, also das ist eben auch so eine Sache, ne, dass wir natürlich auch, da gibt es natürlich auch dann teilweise Feedback, ne, wo Leute sagen, Dashboard ist noch nicht so weit entwickelt oder so, ja. Das ist das Ding, ne? Ich glaube, ganz oft, was natürlich auch irgendwie cool ist, ja, aber ganz oft denken Leute, wir sind irgendwie 1000 Angestellte bei Nextcloud, aber wir sind ungefähr 150, ne? Und das sind nicht alles Entwickler, ja, und nicht alles Designer und Designerinnen. Ja, deswegen ist es eben, ich denke, es ist ziemlich cool, dass wir recht viel stemmen, ja, als die wir sind. Aber ja, wie gesagt, es ist auch unglaublich wichtig, dass wir eine gute, dass wir eine aktive Community haben, dass wir so, ja, ich meine, alle von uns waren ja eigentlich Community-Members, bevor wir dann eben gehired wurden. Ja, ich meine, ich war jetzt schon da, bevor es eine Firma gab oder so, ne, aber eigentlich fast alle, also jedenfalls Devs und auch Designer, waren vorher in der Community aktiv. Mhm.
Genau. Und wie du ja schon erklärt hast, wie man teilnehmen kann, wie man mitmachen kann, auch an designtechnischen Entscheidungen oder, genau, ist ein Open-Source-Projekt, ne, macht irgendwelche GitHub-Issues auf oder sagt hier, das und das würde ich gerne verbessern und dann kommt man mit euch in Interaktion.
Ganz genau, ja.
Vielen Dank, Jan, dass du uns das mal erklärt hast, was eure jetzt Ideen waren beim letzten Release und genau, wie das ganze Design-Team bei euch hier vor Ort funktioniert. Vielen Dank.
Ja, gerne und macht mit.
Ciao.
Tschüss.
Ein bisschen Musik zum Durchatmen. Lofty Autumn Days von Snoozy Beats. Und danach sprechen wir über den Prototype Fund und wie man selbst Teil der Förderung werden kann.
Ja, ich bin jetzt hier auf der Nextcloud Community Konferenz. Bei mir ist Marie und sie ist Co-Leiterin beim Prototype Fund. Hallo Marie.
Hallo.
Was ist der Prototype Fund?
Wir sind Förderprogramm vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und als Projekt der Open Knowledge Foundation fördern wir Frei- und Open Source Projekte seit 2017.
Das ist ja schon eine ganze Weile.
Es sind auch mehr als 400 Projekte inzwischen.
Okay, krass. Also ja, Open Source Projekte, aber was fördert ihr da? Also kann da jeder kommen und kann da jedes Open Source Projekt kommen oder wie funktioniert das?
Das ist tatsächlich die Idee, dass jede Person kommen kann und sagen, ich habe eine Idee für ein freies oder Open Source Software-Projekt und müssen erklären, was er oder sie da machen will und wie das Projekt aussehen würde und wer die Zielgruppe ist. Und dann gibt es Geld für 6 Monate bzw. 10 Monate, um das Projekt mal auszuprobieren, um zu schauen, ob man das aufbauen kann. Das ist offiziell ja ein Forschungsprojekt, deswegen hat man dann diese Freiheit, das mal auszuprobieren. Natürlich muss man zeigen, dass man programmieren kann. So ein GitHub-Link oder so ist bei der Bewerbung eine ganz gute Idee. Aber man braucht kein Unternehmen, wir fördern nur Privatpersonen oder kleine Teams. Also man kann das einfach allein entscheiden, sich zu bewerben.
Das heißt aber, ich muss noch nicht ein Open-Source-Projekt haben. Ich kann auch eine Idee haben und dann zu euch kommen und sagen, hey, das wäre doch ein cooles Ding, ich will daraus jetzt was machen.
Genau.
Und es könnten Studenten sein, Leute, also gibt es irgendwelche Anforderungen?
Man muss 18 sein.
Ja.
Das
sind ja die meisten Studenten ja.
Genau, also es gibt ja auch sehr junge, talentierte ProgrammiererInnen, aber das geht dann leider nicht mit so einer finanziellen Förderung. Man muss in Deutschland wohnen, wenn man als Einzelperson das Projekt aufbauen möchte. Teams können auch Teammitglieder im Europa-Ausland haben, aber da muss man eine GbR in Deutschland gründen können. Deswegen ist es einfacher, wenn mindestens eine Person in Deutschland wohnt. Und man muss bereit sein, die Ergebnisse unter einer Freie- und Open-Source-Software-Lizenz zur Verfügung zu stellen. Und das sind schon die Bedingungen.
Okay, also ich komme zu euch mit einer Idee, mit entweder bin ich alleine oder in einem Team. Und dann hast du jetzt gerade schon, ja, GbR und so. Klingt irgendwie dann doch ein bisschen nach Bürokratie. Muss ich da, also helft ihr mir damit oder stehe ich da alleine, wenn ich sowas mache?
Förderung ohne Bürokratie geht natürlich nicht, vor allem wenn es staatliche Gelder sind. Aber die ganze Idee ist, dass ihr euch ganz, ganz leichtgewichtig bei uns bewirbt. Also sind irgendwie, ich weiß nicht, um die 13, 14 Fragen, die er beantwortet. Und wenn die Jury sagt, ja, das machen wir, dann begleiten wir euch durch diese administrative Anträge, die es gibt. Es gibt auch neben uns noch einen Projektträger, die sind darin spezialisiert, Menschen zu begleiten. Und zum Beispiel braucht man dann noch einen offiziellen Antrag beim Ministerium, aber das ist so eine Plattform und dann sitzen wir alle zusammen im Chor mit dem Projektträger und sagen, dieses Häkchen setzen wir jetzt in A13 und in A14 steht euer Nachname und so weiter. Also auf dem Level. Das heißt, so kompliziert ist es dann nicht, wenn man das zusammen macht.
Okay, also da gibt es schon Hilfe. Ja, man wird dann nicht alleine gelassen mit dem Bürokratiezeug, was man natürlich in Deutschland hat.
Das ist die Idee.
Ja. Okay, also ich habe ein Projekt oder eine Idee, bin alleine, habe Leute, habe irgendwie die GbR gegründet, bin also irgendwo hingegangen, habe mir so einen Zettel geholt, dass ich ein Gewerbe habe und dann kann ich anfangen. Also wenn ihr natürlich gesagt habt, ja, klingt gut, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie viele Leute, die das machen wollen und ihr sucht dann nach welchen Kriterien die aus?
Also wir haben meistens um die 200 bis 250 Bewerbungen für circa 30 Plätze. Unsere Jury, also wir haben natürlich intern zuerst machen wir eine Shortlist, um zu schauen, was überhaupt so juristisch zu uns passt und ob es irgendwie Sinn macht. Und dann wählt unsere Jury nach unterschiedlichen Kriterien aus. Unter anderem, ist das überhaupt machbar in der Zeit? Ist das Projekt sinnvoll? Wollen wir das? Gibt es das noch nicht? Ist die Person qualifiziert? Also da guckt man, hat die schon an andere Projekte gearbeitet? Wie gut ist die Idee? Wie ist das tatsächlich etwas, wo wir denken, ja, das ist geil oder das braucht nur eine Person irgendwo in der Ecke? Und es, ja, dann debattiert die Jury und wählt die 30 besten Projekte aus.
Okay, und ihr habt jetzt auch wieder eine Förderrunde, das heißt, fängt jetzt an, also ich kann mich jetzt bewerben?
Ab 1. Oktober und bis Ende November kann man sich bei uns bewerben. Auf prototypefund.de gibt es einfach einen Link, hier bewerben. Und da stehen dann diese Fragen, die man beantworten muss.
Okay, ich sollte also ein bisschen irgendwie schon Projektmanagement zumindest Erfahrung haben? Oder würdest du, oder ist das was, was ihr, wo ihr auch coacht? Also ihr macht ja auch ein bisschen, ihr helft ja den Leuten auch irgendwie an den Start zu kommen.
Wir unterstützen da Leute auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr erfahrene Menschen. Da versuchen wir dann auch ein bisschen die Leute mehr in Ruhe zu lassen, wenn sie schon sehr viel Erfahrung haben. Aber wir haben auch sehr viele StudentInnen. Da kommen Ideen aus Bachelor- und Masterarbeiten, die sehr gut sind. Und da gibt es Menschen, die daneben auch noch studieren, die ihr erstes Projekt machen. Und wir haben, also wir können natürlich nicht ins Projekt reingehen und das Projekt managen, aber wir haben regelmäßige kurze Updates und Kurs und so, wo wir fragen, wie es läuft und können noch Tipps geben. Plus wir bieten noch externe Coachings an mit PartnerInnen zu unterschiedlichen Themen, unter anderem auch Projektmanagement, Design, User-Testing und so weiter.
Okay, also man wird da begleitet
durch
den ganzen Prozess. Ist, glaube ich, auch spannend, oder? Wenn man so ein Projekt mitmacht. Also ich stelle mir vor, ja, vielleicht habe ich im Studium irgendwie eine Idee oder auch danach und weiß aber nicht, wie baue ich jetzt überhaupt so ein, ja, da kann ja auch vielleicht ein Unternehmen rauskommen, ne? Wie baue ich dann sowas auf, mit dem ich dann vielleicht auch mein Business starten will?
Genau, in der ersten Förderphase, die 6 Monate, die alle durchmachen, ist eher der Code im Vordergrund, aber man kann eine zweite Phase beantragen, die heißt die Second Stage bei uns, das sind 4 extra Monate und da geht es explizit nicht um Code schreiben, sondern um Firma aufsetzen, wenn man das will, oder Community aufbauen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Open Source Projekte, oder User Testing durchführen, PartnerInnen-Suche und so weiter. Und da gibt es auch wieder Coachings, sogar mehr, weil wir gehen davon aus, dass Leute dann genau nicht ExpertInnen in dem Feld sind und versuchen, die dann so gut wie möglich zu unterstützen. Das machen wir jetzt gerade zum ersten Mal. Das ist eine neue Version vom Prototype Fund mit der Idee, die Projekte nachhaltiger zu gestalten. Also, dass die Projekte nicht nach einem Jahr wieder sterben. Mhm. Und wir sind da sehr gespannt zu sehen, wie das läuft und entdecken das zusammen mit den Geförderten gerade.
Das muss man gleich am Anfang beantragen, ne?
Man muss am Anfang sagen, was wäre grob meine Idee, wenn ich das haben würde? Und ja, ich will es im Prinzip haben. Wenn man ja sagt, dann muss man sich intern nochmal bewerben. Aber man sollte, wenn man es eventuell machen will, auf jeden Fall ja sagen, weil man kann nicht später ja sagen.
Okay. Und habt ihr danach noch irgendwelche Events? Also gut, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt also den Code geschrieben, der funktioniert, ich habe den Open Source gestellt, ich habe jetzt angefangen mit euch eine Firma zu, oder ihr habt mir beigebracht, wie das funktionieren könnte. Gibt es danach noch irgendwas? Also beziehungsweise, ich habe gesehen, euch gibt es ja jetzt schon lange, ihr habt zum 8-Jährigen auch so eine große Party gefeiert, wo auch mehrere ausgestellt haben. Gibt es da noch so regelmäßige Get-Togethers oder Mentoring-Sachen oder ist man danach dann auf sich alleine gestellt?
Es gibt ganz am Ende der regulären Förderzeit gibt es ein großes Event hier im BUM, wo wir auch für die Nextcloud-Konferenz sind, wo alle Projekte sich vorstellen. Dann geht ein Teil in der Second-State-Förderung rein und für alle anderen ist es vorbei. Danach gibt es jetzt nicht geplant große Events. Wir feiern natürlich unsere Projekte immer gern in Vorträge und machen Meetups und so weiter auf dem CCC-Kongress, auf der FOSDEM und solche Events.
Oder hier.
Ja, also wir sind so ein bisschen aktiv, aber wir müssen dann uns immer um die nächste Runde kümmern. Mhm. Die große 8-Jahre-Party, die du erwähnt hast, die machen wir alle 8 Jahre, vielleicht auch alle 4 Jahre. Also ich könnte mir das nochmal vorstellen, dass wir das nochmal machen. Ja. Aber das war wahnsinnig viel Arbeit, ein Event für 400 Personen zu organisieren und wir sind halt keine Eventbude. Deswegen versuchen wir eher leichtgewichtig auf existierenden Events unterwegs zu sein und unsere Community zu treffen. Da gibt es aber keine große, super aktive Alumni-Community, sondern eher halt da, wo wir uns eh sehen.
Gibt es irgendwelche Projekte, die du, also was habt ihr schon gefördert, aus welchen Bereichen? Also ja, 8 Jahre, über 400 Projekte, was ist das so? Was kommt da so raus?
Ich finde das immer so schwierig, welche auszusuchen. Das klingt auch immer so unfair. Aber Projekte, die man kennt, zum Beispiel Mastodon haben wir mal gefördert. Also nicht das Ganze natürlich, das wäre ein bisschen viel. Aber Teile von Mastodon haben wir gefördert, Teile von einen großen Teil von einer Nextcloud-App, die Nextcloud Collectives heißt. Das ist einfach eine Knowledge-Base, die man in Nextcloud haben kann. Drip, eine Peer-Tracking-App, die datensparsam ist und feministisch. Wir haben Messenger gefördert, der die erste Open-Source-Implementierung von Standard ist. Der MLS heißt, das ist ein IETF-Standard. Wir haben CubesOS gefördert, ein sicheres Betriebssystem. Wir haben ein bisschen neuen Schwerpunkte. Wir haben eher jetzt Infrastruktur- und Security-Projekte. Davor hatten wir auch sehr viele Civic-Tech-Projekte. Da haben wir auch sehr viele Sachen mit, wo finde ich Spendenboxen, wo finde ich Krankenhäuser und so weiter gefördert. Da sind auch sehr viele schöne Geschichten, Transparenzgeschichten. Open Sanctions, eine Liste von sanktionierter Personen. Also so, denkt man eher so Finanzkriminalität und Personen, die in Diktaturen sketchy Sachen gemacht haben, die zufällig eine Woche vor dem Ukraine-Krieg online ging und dann sehr, sehr, sehr beliebt von Journalistinnen war.
Okay, habt ihr diesmal auch einen Fokus wieder oder ist es, kann man mit jeder Idee kommen erstmal?
Fokus machen wir nicht mehr.
Ja, habt ihr auf der Webseite, also wenn ich mich jetzt interessiere dafür, erstens, wie komme ich überhaupt an euch ran? Wie gibt es irgendein How-To, was ich alles bringen muss und wie startet das Ganze?
Also auf unserer Webseite gibt es viele Infos, vor allem im Reiter die Bewerbung stehen halt alle wichtigen Infos mit einer kleinen Bewerbung, FAQ, wann kann ich mich bewerben, wenn ich mich bewerbe, wann startet die Förderphase, wie viel Geld kriege ich für welche Konstellationen und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall durchlesen. Und dann gibt es noch einen Link zu einem Handbuch auf diese Bewerbungsseite. Und da haben wir für jede Frage, die wir im Bewerbungsformular stellen, haben wir aufgeschrieben, was wollen wir da hören und was wollen wir da nicht hören und warum stellen wir diese Frage? Um Leute Kontext zu geben zu diesen Fragen, das war eigentlich die Idee, dass man die Asymmetrie zwischen Menschen, die uns kennen und wissen, wie wir ticken und Menschen, die zum ersten Mal kommen, so ein bisschen rauszunehmen. Deswegen habt ihr jetzt alle Background-Infos und ich fände es schade, wenn man das nicht nutzt, weil dann kann man halt diese Fehler machen, die ganz viele Leute machen oder früher gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, immer das Handbuch daneben nehmen und beim Beantworten von jeder Frage kurz schauen, warum stellen die diese Frage, was sollte ich hier nicht verkacken? Und dann kann man schon sehr, sehr, sehr viele Ausschlusskriterien, glaube ich, aus dem Weg gehen. Wenn es Sachen gibt, die nicht beantwortet sind auf unserer Seite, gibt es auch einfach eine Kontaktadresse, also info@prototypefund.de. Da beantworten wir auch alle Fragen zur Bewerbung. Wir geben keine inhaltliche Einschätzung zu den Bewerbungen vor, dass sie bei uns eingereicht werden. Aber alle formalen Fragen, warum macht ihr das so, kann ich mich so und so bewerben, die könnt ihr uns gern stellen, nachdem ihr die Docs gelesen habt auf der Seite.
Okay, also wenn ich die Docs gelesen habe und immer noch nicht klar bin, dann kann ich euch auch kontaktieren, eine E-Mail schreiben oder weiß ich nicht, habt ihr einen Chat oder sowas, wo man fragen kann.
Wir haben eine E-Mail und wir haben ein paar Bewerbungssprechstunden, die dann auch auf der Seite stehen, wo ihr mündlich auch Fragen stellen könnt in der Gruppe.
Apropos mündlich, muss ich Deutsch sprechen?
Nein, wir machen tatsächlich alles zweisprachig. Bei uns ist jede Mail auf Deutsch und Englisch übersetzt.
Okay, also kann ich mich in Deutsch oder Englisch an euch wenden und auch wenn ich zwar in Deutschland lebe, aber aus Gründen, die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so beherrsche, wäre das jetzt kein Showstopper an der Stelle.
Das ist überhaupt kein Problem.
Mhm. Jetzt gibt es nicht nur den Prototype Fund, es gibt ja auch noch den Sovereignty Tech Fund. Manche Leute können das nicht unterscheiden. Kannst du irgendwie zwei Sätze sagen, was das eine ist und was das andere ist?
Ja, kann ich versuchen zu machen. Ich arbeite natürlich nicht beim Sovereign Tech Fund, aber lustigerweise, der Sovereign Tech Fund ist von zum Teil ehemalige KollegInnen von uns vom Prototype Fund gestartet worden. Und damals war die Idee, dass der Prototype Fund macht Innovation und das kann man super finden, wenn man eine kleine Idee hat, die man verwirklichen wird. Aber wenn man Maintainer ist, im Maintainer Burnout ist und irgendeinen super wichtigen Teil des Internets irgendwie am Leben hält, dann denkt man, warum gibt es nie Geld für mich? Und der Sovereign Tech Fund, der ist für diese Person da. Wir sind für die Person mit der Idee da.
Mhm. Gut. Und wenn ich coole Ideen habe, komme ich zu euch. Und wenn ich schon ein florierendes Open-Source-Projekt habe und ein bisschen Unterstützung brauche, dann wäre der Sovereignty Tech Fund eher eine Geschichte.
Ja, wobei bei uns kann man Features on top auf florierende Open-Source-Projekte aufbauen. Also was Neues ist, gehört bei uns und was Maintain gehört beim Sovereignty Tech Fund.
Okay, also ich habe ein großes Open-Source-Projekt, aber vielleicht ein Modul, was irgendwie ein neues Problem löst, könnte ich bei euch dann einreichen.
Ja, das haben wir sehr oft gemacht.
Mhm. Und ich habe auch gehört, ihr habt schon Leute auch schon mehrfach gefördert.
Ja, wir haben Menschen 3-4 Mal schon gefördert. Uns gibt es auch wir nennen es Jahrgang 2, weil wir dieses neue Prototype von haben, aber es wäre unsere 18. beziehungsweise 19. Förderrunde. Das sind einige Menschen.
Das heißt, es gibt mehrere Runden pro Jahr.
Früher gab es mehrere Runden pro Jahr, jetzt ist eine pro Jahr.
Okay, also muss ich mich schon jetzt ab 1. Oktober daran halten und kann dann erst wieder nächstes Jahr am 1. Oktober mitmachen.
Genau.
Also wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn ich eine coole Idee habe, die Fragen auf eurer Webseite beantworten, das alles wegschicken und höre dann hoffentlich.
Es sind auch so 2, 3 A4 Seiten, wenn man das zusammenschreibt. Also es ist nicht wahnsinnig viel, es ist kein Riesenförderantrag, das schafft man in 2 Monaten.
Okay. Wunderbar. Vielen Dank, Marie, dass
Danke
du uns
dir.
Mal erklärt hast, was der Prototype Fund ist, was ihr fördert, wie ihr fördert. Und ja, an alle da draußen, geht an die Tastaturen und wenn ihr eine coole Idee habt und tippt das doch mal alles ein und dann findet ihr euch vielleicht in der Förderung wieder und könnt ein paar coole Projekte mit Marie zusammen umsetzen.
Wir freuen uns auf die Bewerbung.
Ciao.
Tschüss.
Ruhig, herbstlich, genau das Richtige für den Oktober. Das war Daydream Piano mit Anthem of Rain. Unser 3. Beitrag handelt über die Free Software Foundation Europe, kurz FSFE. Und ich konnte mit Matthias sprechen, der schon sehr, sehr lange Teil dieser Organisation ist und für Freiheit im digitalen Raum sich einsetzt. Software verstehen, zu verändern und teilen zu dürfen, die 3 Freiheiten, das ist das Ziel. Und ja, es ging um spannende Sachen wie die Geräteneutralität. Natürlich kennt bestimmt die Initiative Public Money, Public Code. Darüber haben wir schon öfter geredet. Zum Abschluss geht es auch noch um das Buch Ada und Zangenmann, das Kindern erklären soll, warum Technikfreiheit so wichtig ist. Bei mir ist jetzt Matthias von der FSFE. Hallo Matthias.
Hallo Ingo, guten Tag.
Was ist die FSFE?
Die Free Software Foundation Europe ist in verschiedenen Bereichen aktiv. Generell geht es immer darum, dass man Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt.
und Technik in dem Bereich, Software, Hardware, alles?
Wie der Name schon sagt, ist das primär Software bei uns.
Mhm. Ihr seid der europäische Teil, ne? Also es gibt dann auch nochmal amerikanischen, asiatischen, keine Ahnung.
Also der Hintergrund ist ja, dass in den 1983 das GNU-Projekt gestartet ist. Für GNU ist not Unix, wo die Idee war, dass man ein Betriebssystem baut, was bei dem alle Komponenten freie Software sind, also die das Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern der Software mit erlaubt. Und das ist 1983 von Richard Stallman damals gestartet worden. 2 Jahre später gab es dann die Free Software Foundation in den USA, die so als rechtlicher Rahmen, um Gelder zu sammeln, Leute anzustellen und die Software zu verbreiten, mit gegründet worden ist. Und wir sind dann 2001 gegründet worden als die europäische Schwesterorganisation. Wir sind finanziell und personell unabhängig, arbeiten für die gleiche Vision, aber halt im europäischen Kontext. Und daneben gibt es dann noch eine Free Software Foundation Latin America und eine Free Software Foundation India.
Was habt ihr für Aktivitäten? Was macht ihr? Also wie drückt ihr euch aus?
Also wir haben verschiedene Rahmen, in denen wir unsere Aktivitäten haben. Ein großer Bereich ist, das nennen wir Geräteneutralität. Netzneutralität kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen. Geräteneutralität geht es grundlegend so darum, dass jeder von uns das Recht hat, auf den eigenen Geräten Software zu installieren und zu deinstallieren. Von Betriebssystem bis Anwendung bis irgendwelche App Stores oder was auch immer. Und das auf allen Geräten, die man so mit hat. Neben denen, die wir als Computer so auch wahrnehmen, auch die, die halt nicht so immer gleich von allen Menschen als Computer mit gesehen werden.
Also zum Beispiel Smartphones, was weiß ich, meine Uhr, mein Tablet, meine DSL-Box zu Hause, mein Kühlschrank, keine Ahnung, das ist ja heutzutage, also ich glaube das letzte Mal, was habe ich denn gekauft? Ja, einen Geschirrspüler und dann hast du erstmal irgendwie Lizenzpackungsbeilagen gehabt.
Bis zu der Toilette, bei der ich demnächst im Verwandtenkreis ein Firmware-Upgrade durchführen musste, um ein Problem zu beheben, ja. Und das ist auch, du hast ja schon ein paar Punkte genannt, in denen wir da aktiv sind. Zum Beispiel, wir haben sehr viele Jahre schon am Routerzwang gearbeitet, also dass der Internet Service Provider in den Ländern nicht den Nutzerinnen vorschreiben kann, welche Router man zu Hause einsetzt, sondern dass man da auch eigene Router einsetzen kann, die mehr freie Software beinhalten oder auch Sicherheitsupdates bekommen, wenn man dann gleichzeitig dafür verantwortlich ist, was mit seinem Internetzugang passiert. Und da waren wir damals erfolgreich auf deutscher Ebene, dann auf europäischer Ebene weiter und jetzt sind wir mit ganz vielen Organisationen in unterschiedlichen Ländern auch weiter mit dran, dass in ganz Europa alle Menschen selbstbestimmt dann Router dort einsetzen können. Das ist ein großer Bereich. Der andere ist bei Telefonen, die du genannt hattest. Wir haben schon seit vielen Jahren die Kampagne Free Your Android, bei denen wir Leuten helfen, mehr freie Software auf dem Mobiltelefon einzusetzen. Ob das ist, dass wir denen helfen, einen alternativen App Store darauf zu installieren, wie F-Droid, bei dem man freie Software dann installieren kann. Oder aber auch, dass man mal so die Hürde mit überwindet, mal ein Betriebssystem auf sein Mobiltelefon zu installieren. Also wir haben so Telefon-Flashing-Workshops gemacht und den Leuten geholfen, dort Betriebssysteme zu installieren auf dem Mobiltelefon und dann mehr freie Software dort einzusetzen. Das sind zwei große Themen, die dort lange mit anstanden. Ein sehr großes, was im Moment gerade bei uns ist, wir sind vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Apple. Und da geht es darum, dass grundlegend so, dass die Dinge, die auf einem macOS erlaubt sind, dass die auch auf iOS-Geräten erlaubt sind. Also, dass man dann anderen App Store da drauf machen kann.
Yeah, okay.
Oder auch Programme installieren kann außerhalb der App Stores. Apple argumentiert da immer, dass ein iPhone kein Computer ist und dass das deswegen die Regeln dort alle anders sein müssen. Und ja, wir sind dort gerade, da geht es um diesen Digital Markets Act auf der europäischen Ebene und Apple hat da gegen die Kommission geklagt, dass sie da keine Gatekeeper nennt man das, es sind und diese Regeln nicht einhalten müssen. Und wir unterstützen das gerade dort so, dass dieser Digital Markets Act eingehalten wird, dass das möglich sein soll und dass das Ganze in einer Art und Weise gemacht wird, die Entwicklerinnen freundlich ist und nicht sehr hohe administrative Aufwände erfordert.
Klagt ihr dann da mit oder seid ihr als Experten da geladen oder wie?
Wir sind eine Drittpartei in dem Verfahren.
Okay. Jetzt hatten wir tatsächlich ja so ein paar Projekte, die ihr hier genannt habt. Du hast gerade schon gesehen, okay, ihr klagt. Macht ihr auch irgendwelche politischen Aktivitäten, also dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, auf deutscher Ebene oder europäischer Ebene dann darauf einwirkt, dass ein Gesetz so oder dann so gefasst wird?
Also ein anderer großer Rahmen, in dem wir arbeiten, ist Public Money, Public Code. Da geht es darum, dass alle Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, auch wieder als freie Software zur Verfügung gestellt werden soll. Und das ist auch ein großer Bereich, in dem wir mit Vorwahlen Wahlprüfsteine geschickt haben an Politiker. Wir haben Fragen gestellt an Politikerinnen zu freier Software, wie die das implementieren wollen. Wir veranstalten Workshops oder Treffen, bei denen sich Leute aus der Kommunalverwaltung zum Beispiel austauschen können, wie sie freie Software einsetzen, wie sie freie Software beschaffen und diese ganzen Themen dort, die dort mit dranhängen. Wir betreiben eine Mailingliste, wo sich die Leute austauschen können und Best Practices teilen können, damit die eben einfacher dann in dem Umfeld dann freie Software einsetzen können. Ein anderer Bereich, der stark in das Politische mit reingeht, ist dann auch, dass die Märkte freie Software mehr gleichstellen oder bevorzugen und nicht so wie es jetzt ist benachteiligen. Und da gibt es eben viele Regulierungen, bei denen freie Software gar nicht mitgedacht wird und das ist dann oft schwerer für Unternehmen oder für Einzelpersonen oder generell, wenn freie Software dort mit eingesetzt wird. Da sind wir dann mit beteiligt an Themen wie Cyber Resilience, Product Liability Directive, der AI Act, wo wir meistens die Interessen halt von freien Softwareentwicklern und Entwicklerinnen mit Zugehör bringen. Ja. Und da geht es halt sehr viel darum, dass man Leuten, die regulieren, erklärt, wie Technik funktioniert, erklärt, wie freie Software funktioniert und auch viel so, wie man mit freier Software Geld verdient, erklärt, damit die das mit berücksichtigen können, wenn dort neue Regulierung eingeführt wird.
Okay, also ja, aber ja, ist schon Aufklärungsarbeit ganz viel, ja,
ja,
die da stattfindet.
Also im Thema Aufklärungsarbeit ist dann ein weiterer Bereich, das ist bei uns rechtliche Bildung. Da geht es darum, dass wir Leuten erklären, wie funktioniert denn das mit den Lizenzen, was sind denn Patente, was ist denn Urheberrecht, wie funktioniert das denn, wenn ich meine Software als freie Software veröffentlichen möchte. Da haben wir Workshops dazu, da haben wir auch so Expertenkreise, wo sich Leute austauschen können. Da bieten wir auch für Konferenzen oder auch für Organisationen oder Unternehmen das an, dass man so kleine Workshops mitmacht, bei denen wir je nach Stundenzahl so einen Vormittag zum Beispiel in diese ganzen Themen mit reingehen. Und in dem Bereich entwickeln wir auch selbst Software, die das einfacher macht mit Spezifikationen dann, dass Menschen und Maschinen besser verstehen können, unter was für einer Lizenz ist denn diese Software und die unterschiedlichen Dateien dort, weil oft ist das dann halt, dass in so einem Repository irgendwo Dateien rumliegen mit irgendwelchen Lizenzen und irgendwo steht da mal was drin, woanders steht
im Header vielleicht drin, aber
ja, wenn man Glück hat, ja, oder okay. In manchen Dateien steht halt einfach gar nichts drin und Leute kopieren dann halt mal eine Datei von einem Repository ins andere und dann ist auf einmal irgendwelche Informationen auch weg und da haben wir mit reuse.software auch so ein paar Hilfen mit entwickelt, wie man das einfacher machen kann, dass Software dann nachher weiter genutzt werden kann und auch so genutzt werden kann, dass das im Sinne von den Menschen ist, die das unter einer bestimmten Lizenz mit veröffentlicht haben.
Du hattest ja vorhin Open Public Money, Public Code gesagt. Auch dieses Open Code Repository, geht das mit auf eure Initiative zurück oder ist das sozusagen, oder war das so viel Lobbyarbeit, dass, weiß ich nicht, der deutsche Staat dann entschieden hat, okay, sowas dann doch mal anzubieten?
Na, das ist halt wie in vielen Bereichen jetzt auch so, ne, dass bevor sich etwas in der Gesellschaft verändert, da braucht es viele Menschen, die viel zu dem Thema machen. Und also wir haben mit Public Money, Public Code da bestimmt auch einen guten Beitrag mit geleistet. Und wir haben auch mit den Menschen, die da beteiligt sind und waren an dem Aufbau von Open Code mit uns ausgetauscht und waren da im regen Austausch. Deswegen ist dort zum Beispiel auch diese Reuse Guidelines, von die ich gerade schon erwähnt hatte, das ist dort auch einer der Punkte, die dort mit erfüllt sein soll, wenn dort Code mit drauf ist. Und ja, das ist eine Sache, die dort mit entstanden ist, dass dort eben freie Software dann, dass man weiß, wenn das da drauf ist, ist das freie Software und das kann dann auch eingesetzt werden in der Verwaltung. Ist natürlich ein Teil, ne? Es gibt ja mehr Repositories und generell bin ich auch immer ein starker Freund von verteilten Lösungen und viele Leute, die Werkzeuge zur Verfügung stellen. Und da waren aber auch vorher auch schon viele andere Initiativen mit da. Ne? Da hatten wir 10 Jahre vorher mal auch mit Leuten aus dem Weißen Haus, die Code.gov gemacht haben, ne? Wo man gesehen hat, was für Software ist da alles schon gemacht worden. Uns mit denen ausgetauscht, mit Leuten aus Frankreich ausgetauscht, die davon lernen wollten und gucken wollten, wie kann man das besser hinbekommen, dass Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, von anderen Leuten wieder Code auch übernehmen können, nicht alles selber entwickeln müssen und voneinander lernen können und sich inspirieren können. Und das ist ein generelles Problem halt, was wir dort haben, wo man angehen muss. Und ja, da sind wir mit Public Money, Public Code auf vielen verschiedenen Ebenen mit aktiv und mittlerweile auch, das ist auch einer der Erfolge von Public Money, Public Code, dass da sehr viele anderen Organisationen mit der gleichen Forderung und den Argumenten auch unterwegs sind und das machen.
Jetzt habt ihr, also der große Politikteil, aber wir müssen ja auch an ja, die Nachwuchsgeneration sozusagen denken und da habt ihr auch bestimmte Wettbewerbe für Teenager. Also was bietet ihr an, um ja die Jüngeren an Open Source freie Software irgendwie ranzuführen?
Das ist nochmal so ein anderer Themenkomplex von uns. Wie erreichen wir die jüngere Generation? Und also eine Aktivität, die wir dort machen, das ist ein Programmierwettbewerb für Teenager von 14 bis 18 Jahren. Das nennt sich Youth Hacking for Freedom. Das läuft mehrere Monate. Die Jugendlichen können sich dort irgendein Projekt auswählen, können dann damit starten. Und die Bedingung ist eigentlich nur, dass es danach unter einer freien Softwarelizenz ist. Wir zeigen denen da auch, also zwischendrin immer wieder kleine so Workshops, wo die eingeladen sind, online mitmachen können. Die haben einen Chat, wo sie sich austauschen. Und die danach wird das Ganze dann, reichen die das dann ein. Und das wird dann von der Jury mit bewertet, von Leuten aus der freien Software-Community. Und dann die Gewinnerinnen davon, die laden wir dann nach Brüssel ein auf eine große Award-Ceremony. Jetzt habe ich gerade kurz das deutsche Wort nicht. Wo wir die dann auszeichnen.
Preisübergabe,
genau. Ja. Haben wir die Preisübergabe dann dort, wo die mit ihren Eltern dann vorbeikommen. Und dann auch so ein bisschen halt die freie Software-Community nochmal ein bisschen dort kennenlernen und haben da auch Geldpreise mit, die sie gewinnen können, damit sie dann das wieder investieren können, sich Hardware kaufen können für ihre Projekte. Das ist dann von 1.024 Euro bis 4.096 Euro gibt es dann dort
das
Preisgeld und auch die, also sie sind auch eingeladen, dorthin zu kommen. Und was wir damit erreichen wollen ist, es wird halt so oft so, da gibt es irgendwo in Silicon Valley, da entwickeln irgendwelche Leute ganz tolle Sachen, ne? Aber dass wir hier in Europa Jugendliche haben, die schon total die tollen Dinge mit Technik machen. Und das wird oft gar nicht gesehen. Und was für tolle Dinge, die dort mit umsetzen. Und wenn ich dann 14 bin und dann sehe ich so einen 18-Jährigen oder eine 17-Jährige, die das so ein Projekt macht, ne, dann das ist ja eine ganz andere Inspiration als da irgendwo jemand, ne? Oder wenn ich dann als 18-Jähriger sehe, was eine 14-Jährige dort an einem Projekt gemacht hat, dann denke ich so, okay, also das kriege ich vielleicht nicht hin, ja? Aber dass ich mal mich mit den Computern auseinandersetze, mal anfange zu programmieren, das sollte doch gehen, ne? Und ja, das machen wir mit dem Wettbewerb, wollen wir das erreichen, dass Teenagers sehen, dass andere aus ihrer Peer Group coole Sachen mit Technik machen, dass sie das gestalten, dass sie da aktiv involviert sind und nicht nur so ein Produkttraining über sich ergehen lassen in der Schule, sondern wirklich aktiv Technik gestalten und damit Demokratie mitgestalten. Das wollen wir damit mit erreichen.
Dieser Wettbewerb, hat er bestimmte Runden? Also kann ich da jederzeit einsteigen oder gibt es da irgendwie einen Stichtag, wo ich mich bewerben muss für?
Das ist immer so, dass wir im Oktober ist immer die Auszeichnung. Das ist ja jetzt dann. Und dann fängt dann Ende des Jahres, geht es dann los mit der nächsten Runde. Spätestens ab Januar sollte man dann einsteigen. Und ja, da alle Hörerinnen und Hörer, die das mitbekommen, gerne weitersagen an Menschen aus der Altersgruppe, irgendwelchen den Lehrern Bescheid geben oder irgendwelchen Computer-AGs oder so, dass da mehr davon hören und auch mal hören, so was da für tolle Sachen gebaut werden. Also das ist, für mich ist das immer so, wenn ich dann dort bei der Verleihung bin und dann mitbekomme, was die Jugendlichen dort machen, das ist halt mega motivierend, das zu sehen, was da für tolle Sachen entstehen und wie die Gesellschaft halt zum Besseren mit verbessern wollen mit ihren Projekten auch.
Muss ich da schon eine konkrete Idee haben oder arbeitet ihr da auch mit irgendwelchen Schulen und Lehrern zusammen, die dann sagen, hier, da aus meinem Kurs kommt irgendwas Spannendes raus,
Nee, also das ist jetzt so, die können das anmelden, sagen so, ich arbeite jetzt daran, das ist mein Projekt. Das kann aber sich zwischendrin auch mal noch ändern. Also wir hatten auch schon welche, die haben auf dem Weg zwischendrin gesagt, das funktioniert doch nicht, aber ich habe jetzt rausgefunden, wo ich hin will.
Okay.
Für uns ist es einfach wichtig, so diesen Aspekt auch, dass man mal über mehrere Monate an was dran bleibt. Und nicht nur so, ja, ich mache jetzt mal hier was, dann mache ich da was, sondern dass man, das ist halt auch so mit die Softwareentwicklung, ne, dass man nicht bei jedem Problem aufgibt, sondern weitermacht, auch wenn man mal irgendwo auf Probleme stößt. Und ja, da ist es für uns dann nachher, ob das Projekt ist, was wir am Anfang gedacht hatten, wie das werden wird, das ist für uns nicht so wichtig, als dass Leute sagen am Anfang, ich mache da jetzt mit und dass am Ende dann was übermittelt wird.
Genau, es muss ja jetzt nicht um Projektmanagement oder sowas gehen, sondern es geht Spaß an der Technik und dass die Leute was lernen und sich, genau.
Und ich meine jetzt bei uns auch, bei dem Wettbewerb schon auch sich mal messen mit anderen. Also das ist jetzt, Okay. Das ist schon, muss man sagen, das ist schon ein bisschen elitärer. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht wie andere Veranstalter, die dann komm mal vorbei und lernen bei uns programmieren, sondern das ist so, ich kann programmieren, ich kann gut programmieren, ich will jetzt mal gucken, ob ich einer von den Besten bin bei dem Wettbewerb.
Okay. Also es ist dann schon so, naja, gibt ja auch so Informatikwettbewerbe oder sowas in genau. bestimmten Bundesländern, wo man dann schon so ein Ranking unter den Schulen sozusagen da hat.
Und da hat man dann auch schon welche, die dann dort was gewonnen haben, die dann bei uns auch mitgemacht haben und ja.
Okay.
Und sich dann mit anderen aus Spanien, Griechenland, Italien, Niederlande oder sonst wie halt mit dem Messen. Aber das Schöne ist, also obwohl das ja ein Wettbewerb ist, wir haben ja da so einen Chat, die tauschen sich da aus und der eine trifft auf Probleme, die andere sagt im Chat, ah, hast du mal das und das ausprobiert? Und also es ist total schön zu sehen, wie in dem Alter noch sowas, was wir halt bei freier Software ja mit vorleben, wie das dort einfach so sehr natürlich ist, dieses ich helfe dem oder der anderen und wir gucken, ob man da nicht, das muss man doch irgendwie hinbekommen, ne? Mhm. Und also das ist total toll, das zu sehen, dass das dort so stattfindet.
Ja, und da lernt man auch gleich, wie das bei freier Software so allgemein ist, ne? Weil das ist ja genau die Kultur, die wir haben wollen.
Wir haben halt auch so kleine Sessions dann so zu, wie arbeite ich mit Git, ne? Oder wie mache ich das mit den Lizenzen und so. So ein paar Sachen, die so ein paar Basics, die mit auch vermittelt werden.
Okay. Du hast auch ein Buch geschrieben. Das richtet sich nochmal ein bisschen jüngeres Zielpublikum.
Ja.
Genau, worum geht's da?
Da geht's darum, jetzt erstmal übergeordnet, dass wie bekommt man dieses Warum sollte ich mich denn mit Technik beschäftigen und mit Software und Hardware beschäftigen? Wie kriegt man das vermittelt? Da hatte ich selber das Problem so, dass ich meine Kinder sind älter geworden und dann wollte ich denen erklären so, was ist denn, warum war das für mich denn so toll, in diese freie Software-Szene einzutauchen und da Dinge zu machen, die ich vorher einfach nicht hinbekommen hätte und mich da auszutauschen mit anderen. Und ich habe dann da halt rumgeschaut und was gibt es denn da an Büchern, Leute gefragt und da gab es nicht so richtig was. Und dann habe ich gedacht, okay, dann erzähle ich denen halt irgendwelche Gute-Nacht-Geschichten. Also es ging mir immer irgendwie ein bisschen so Märchen und irgendwas, was tagsüber halt passiert ist. Ein bisschen Eis essen gegangen, dann war halt die Eismaschine drin. Ne? Dann waren irgendwie Skateboard am Skateboardplatz, dann war halt ein Skateboard mit drin. Und Kinder sind ja sehr gut, die geben dir schnelle Rückmeldungen auch, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden. Und dadurch hat sich dann halt nach und nach eine Geschichte entwickelt. Und das ist dann zu dem Buch geworden. Und da geht es um Ada. Und das Buch heißt Ada und Zangemann, ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis. Und die Ada ist halt eine Tüftlerin, die dann auch so Software und Hardware entdeckt und was das alles so ihr für Möglichkeiten für ihre Erfindungen mitgibt. Und den Zangemann, das ist so der größte Erfinder der Welt und auch der reichste Mensch der Welt, weil alle seine Erfindungen mit nutzen. Und da fängt das dann halt an, dass das, was der Zangemann macht, mit dem, was die Ada machen will,
nicht zusammenpasst.
Ein bisschen kollidiert, ja.
Okay. Und das soll Kindern eben so ein bisschen beibringen, ja, wie man da, dass man doch mit Technik spielen kann, aber es eben Leute gibt, die das verhindern wollen an der Stelle.
Ja, also das Wichtigste für mich ist, dass die erstmal merken, so dass es schön ist, Technik zu, also was man alles Tolles mitmachen kann. Das ist auch, wenn ich das Buch, ich habe das jetzt über 1500 Kindern so vorgelesen in Schulen oder Büchereien oder so Bilderbuch, Kino. Und ich frage die dann immer, was wollt ihr denn jetzt erfinden? Ne? Und dann geht das los. Ne? Die haben ja so viele Ideen, was die alles gerne machen wollen. So. Und das möchte ich so, dass das erstmal da ist.
Okay.
Und dann gleichzeitig dieses, naja, aber wenn ich irgendwelche tollen Sachen habe, lasse ich mir das wegnehmen, Ja, oder wer kann das denn verhindern, dass ich sowas dann weiter mitmachen kann, dass sie das auch verstehen und dann später, wenn sie dann älter sind, auch merken, wie stark das halt auch in unserer Gesellschaft mit ist, dass einige wenige halt oft Technik kontrollieren, die halt sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist und dass es dann gut ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen, wie man Probleme gemeinsam mit lösen kann und sowas auch mal umgehen kann.
Das Buch ist auch in viele Sprachen übersetzt worden, größtenteils wahrscheinlich auch von der Community, beziehungsweise hast auch mit einem Vortrag vorhin gesagt, dass auch Unternehmen mitgeholfen haben, die zu übersetzen.
Ja, also es unterschiedlich war von Leuten, die das ehrenamtlich übersetzt haben, dann hatten wir Leute, die Geld gespendet haben, dass wir ein Übersetzungsbüro beauftragen konnten. Dann gab es Unternehmen, die haben das dann selber in die Sprache übersetzt, die sie gebraucht haben. Und ja, dadurch sind viele unterschiedliche Sprachen entstanden. Die bezahlt worden sind, war Ukrainisch und Arabisch ist für gespendet worden. Spanisch ist von einem Unternehmen gemacht worden. Französisch ist von dem französischen Bildungsministerium organisiert worden. Das haben dann über 100 Kinder in Frankreich zusammen online übersetzt. Und danach haben sie noch einen Verlag gefunden, der dann das nochmal ein bisschen editiert hat und das dann veröffentlicht hat. Und ja, so verschiedene, ich weiß gerade auch gar nicht mehr genau, wie viele Sprachen sind, weil mittlerweile ist das, kam dann auf einmal in Japan welche angefangen, auf einmal kommt aus Südkorea eine Übersetzung. Das ist total toll, das zu sehen, dass sich so eine freie Lizenz dann auch lohnt, weil wir am Anfang schon auch sehr viel Arbeit mit hatten, in dem Verlagswesen so eine freie Lizenz für so ein Buch mit zu argumentieren und die zu überzeugen und Verträge so abzuändern, dass sie dann kompatibel damit sind und ja.
Genau, also das ist eine Creative Commons Lizenz in dem Fall und dann halt eben wahrscheinlich eine offene, ne, dass jeder das aus dem Internet laden kann. Also
ja,
ich muss jetzt kein Buch kaufen dafür, sondern ich kann das aus dem Internet laden, meinen Kindern vorlesen.
Genau, man kann dort die Bilder runterladen, hat das dann als Slides und hat Texte, mit denen man dann auch weiß, an welcher Stelle muss ich denn oder an welcher Stelle klicke ich, wenn ich das vorlese, was viele Leute auch so mit übernommen haben, kann natürlich auch an anderen Stellen die nächsten Bilder mit zeigen. Das ist mit da, aber was auch mit neben den E-Books, die man dann auch kaufen kann oder sich generieren kann aus dem Repository raus, kann man sich natürlich auch bei den Büchern, bei denen das da ist, dann auch das Buch mit vom Verlag kaufen, zum Beispiel in Deutsch jetzt von O'Reilly Verlag. Und wir haben dann auch, weil es in anderen Sprachen auch viele Rückfragen auch nach Bedarf mit hatte und wir auch oft angefragt worden sind wegen Lesungen, haben wir dann auch noch einen Film draus gemacht. Und den kann man auch unterladen, auch unter der gleichen Lizenz wie Wikipedia, der die ganzen Inhalte mit sind und kann das dann zu Hause auch mal schauen. Oder wir haben auch so, habe ich neu gelernt, DCP-Dateien. Das ist die Dateien, die man für die Kinos verwendet, damit das da alles funktioniert.
Okay.
Die gibt es auch zum Runterladen. Also man kann auch sich so ein Kino mieten und mit ganz vielen Leuten dann das im Kino gucken. Das haben wir einmal in größten Kino in Deutschland für die Premiere gemacht.
Okay. Ist es Mühlhausen oder wo ist es?
Das ist in Essen, die Lichtburg, mit über 800 Leuten hatten wir dort.
Okay. Aber es gibt ja auch so Community-Kinos, ne? Kann ja sein, dass das in eurer lokalen Stadt oder so ein Art-Kino oder irgendwas, die dann einfach mal sagen, hier, ja, kein Problem, kostet halt vielleicht ein bisschen Eintritt oder wir machen das mal zusammen, so eine Show dann da an der Stelle. Der Film, ist der auch in mehreren Sprachen verfügbar?
Der Film ist derzeit verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Dänisch. Und wir sind jetzt gerade dabei, die nächsten ein paar andere Sprachen weiter noch zu machen. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, auch wie das bei uns, wie dafür gespendet wird. Also wenn wir in einer Sprache so 3.600 € an Spenden bekommen haben, dann können wir damit eine neue Sprachversion dann mitmachen, wenn es schon eine Übersetzung von dem Buch gibt. Und dadurch, dass wir am Anfang die Spenden bekommen haben, um den Film zu machen, sind jetzt die Audioversionen relativ überschaubar und man kann das halt sehr leicht dann auch verbreiten und jeder kann es sich halt einfach runterladen und nicht so wie bei Büchern, dass das dann gedruckt, verteilt, hin und her geschickt und alles. Das ist doch oft sehr viel aufwendiger, das hinzubekommen, als jetzt einen Film halt weiter zu verbreiten, neben dem E-Book halt, ja.
Ja, aber ich stelle mir gerade vor, das muss ja trotzdem, also ich muss ja Sprecher finden, die Sachen dann einsprechen. Das ist ja doch schon nochmal ganz schöner Aufwand, oder?
Ja, wobei das ist eben halt der Vorteil, dass wir da das Studio, was für uns den Film mitgemacht hat, dass wir denen sagen können, jetzt wollen wir die und die Sprachen haben. Mhm. Und dann müssen wir immer ein bisschen gucken, dass wir ein paar zusammenbekommen, dass sie das nicht nur jetzt wegen einem dann den Aufwand machen, aber dann wird dort eben ein Studio gemietet, wo dann die Aufnahmen gemacht werden und dann danach die grafischen Inhalte, die dann spezifisch für die Sprache sind, nochmal kurz in den Film geändert werden und das mit dem Audio zusammengepackt wird. Und dann ist das aber so, dass das dann sehr viel überschaubarer ist als der Aufwand, den man hat, wenn man Bücher in großer Stückzahl drucken und verteilen und lagern und alles möchte.
Lagern wahrscheinlich.
Lagern und verschicken. Ne? Also bis das dann jetzt so eine Fostem, das ist okay, ne? Da hat man eh so ein paar Paletten, die bei uns dann mit nach Brüssel gehen. Ja. Aber für Veranstaltungen, wenn du das halt hinschickst, dann schickst du da irgendwie 30 Bücher hin und verkaufst aber halt nur 25, müssen ja die anderen 5 wieder zurück. Mhm. Und ja.
Ja. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Sprache spreche oder eine Sprache kann, die vielleicht noch nicht übersetzt ist, wie kann ich da helfen?
Also auf der Seite ada.fsfe.org, da ist dann auch ein Link drauf zum Übersetzen und dann haben wir haben einen Weblate, wo es einfach zu übersetzen ist und dann einfach dort mitmachen und oder schauen, wenn schon was da ist, da auch mal nochmal gegenlesen und das weiter verbessern. Und dann ist bei uns das immer so, dass sobald wir dann halt Leute haben, die das dann auch mal getestet haben mit ihren Kindern oder mit anderen Kindern, das Menschen getestet haben, dann sagen wir, okay, jetzt wird es so nach und nach, dann kann man das ein bisschen mehr promoten, dass es dann mehr verwendet wird und dann schauen halt, wenn man dann in dem Land noch Leute findet, die dann sagen, ah ja, wir machen bei uns ja auch, wir verkaufen freie Software, ne, sind Unternehmen, da würden wir schon auch mal was spenden, dass wir diese 3.600 Euro zum Beispiel zusammenbekommen, dann kann man halt auch den Film machen. Oder wenn wir sehen, da ist jetzt eine Sprache fertig, dann kann man auch anfangen, dass man mal mit Verlagen damit redet und schaut, ob die das nicht auch vielleicht mit aufnehmen wollen, weil die anderen Sprachen eigentlich auch relativ gut liefen, so, aber das ist dann halt trotzdem für so Verlage, da hast du Argumentation, das war sehr so vor 15 Jahren im freien Softwarebereich, wo es dann so um keine Exklusivität, dann mache ich das nicht, das ist ja Kommunismus, wurde mir da schon gesagt und das sind so ganz viele so Argumente, so wie früher, als wir noch so als die Software-Hippie-Kommunisten dargestellt wurden, wenn man freie Software promotet hat, waren so ein paar Flashbacks mit bei so Telefonaten mit Verlagen.
Ja, klar, sind die nicht gewöhnt, ne? Klar, die wollen dann, du gibst denen das Manuskript, die haben dann alle Rechte, alles damit zu machen. Und bei der Creative Commons geht das ja nicht, ja. Da ist es ja Sinn der Sache, dass jeder sich das sozusagen abkopieren kann, damit machen kann, was er will.
Und gleichzeitig ist es so, dass wenn der erste Verlag, der da so ein Buch draußen hat, ist es für die Nächsten, die kommen, echt nicht so mega lukrativ, das zu machen. Das macht da eigentlich keiner. Deswegen ist das auch so ein bisschen ein komisches Argument und auch die Investitionskosten. Also wir haben das ja dann, also bei uns haben ehrenamtlich das auch teilweise selbst gemacht, dass einer hat selber einen Verlag gegründet, um das in der Dänisch dann zu machen. Der andere hat das mit Selbstverlag gemacht. Und wenn man dann sieht, so, also wir haben ja die ganze Arbeit eigentlich gemacht. Also das Layout ist ja da, wir haben die ganzen Illustrationen bezahlt. Also die 10.000 Euro, die für Illustrationen da reingegangen sind, die muss der Verlag ja gar nicht bezahlen. Das, was ich ehrenamtlich, um das Ganze zu schreiben, muss der auch gar nicht bezahlen. Die müssen ja nachher nur
den Druck bezahlen.
Fast eigentlich nur das Ding nehmen, dann noch einmal schauen, ob sie das in ihre Vorlagen ein bisschen anders reinpacken müssen. Das ist eine Arbeit von, ich würde mal sagen, selbst wenn ein Praktikant das macht, ist es ein Tag und dann druckst du das. Und wenn du dann halt auch siehst, wie viel so Druckkosten sind und wie dann doch noch halt die Marge ist, wenn die gute Arbeit machen für das, was sie eigentlich machen sollten als Verlag, dann geht das schon. Es ist nur, ja, bisschen, das sind sie halt nicht gewohnt, das wurde ja sonst nicht so gemacht.
Ja, sind trotzdem Diskussionen, die man erstmal durchmachen muss, aber kann ja sein, wenn ihr es das erste Mal sozusagen durchdiskutiert habt, ist der Nächste, der mit so einem Buchprojekt kommt, dann euch schon dankbar, weil ja, der Weg ist sozusagen geebnet. Jetzt hast du ganz oft gesagt, wenn ihr spendet, wie finanziert ihr euch, wie kann man dann spenden, also wie geht das?
Also die Free Software Foundation Europe finanziert sich primär durch Spenden und die einfachste Möglichkeit ist, dass man, oder auch die beste für uns ist, dass man Supporter wird, also FSFE-Supporter unter fsfe.org/support und dann uns mit monatlichen Spenden unterstützt. Und das ist für uns einfach so mit das Beste auch, weil wir wissen so, das sind Leute, die jetzt nicht nur einmal uns den Betrag geben, sondern die sind dabei und unterstützen uns da langfristig, weil fast alles, was wir an den Themen, an denen wir arbeiten, das ist jetzt nicht eine Sache von, jetzt haben wir hier Geld und jetzt versuchen wir die Sache hier bis in 6 Monaten zu lösen, sondern die meisten Themen, das sind halt einfach Themen, da sind wir seit
Jahren,
Jahrzehnten. Zig Jahren dran, ne? Public Money, Public Code, das läuft schon seit zig Jahren. Und davor haben wir, als es das noch nicht gab, haben wir hier mit Linux und anderen Themen uns auseinandergesetzt und Leuten in der Verwaltung das erklärt. Die Telefonflashing-Workshops, das haben wir schon seit 2012 machen wir das. Der Routerzwang ist auch, glaube 2013 hat das angefangen und ist immer noch nicht fertig. Und solche Verfahren, wo man dann da vorm Europäischen Gerichtshof klagt, das ist halt auch jetzt nicht eine Sache von 2-3 Monaten, sondern muss man auch einen langen Atem haben. Und das ist dann auch so, dass man in dem Prozess das mit aufbaut, dass man mit Kontakten dort redet bei den Regulierern und die das Sachen besser verstehen, die zwar für den Fall nicht wichtig sind, aber die haben halt danach dann wieder Fragen auch dazu für andere Fälle. Und deswegen ist das für uns enorm wichtig, sodass da Menschen sind, die mit einem Betrag regelmäßig im Monat uns unterstützen, damit wir die ganze Arbeit mitmachen können und ehrenamtlich bei uns auch mithelfen, wenn das möglich ist. Das ist natürlich die oberste Liga immer. Okay. Ne? Also am liebsten sind uns die Leute, die mitarbeiten.
Und mitarbeiten.
Kombination ist natürlich nochmal besser, aber als Organisation, die primär auch ja mit Ehrenamtlichen arbeitet, also Mitarbeit ist immer am wichtigsten. Wenn das halt nicht geht, weil Leute halt nicht so viel Zeit haben, dann sehr gerne regelmäßig spenden und ja, dann die weiteren Sachen, wo mal eine Einmalspende für eine Unterstützung was, das wollte ich natürlich auch oder mal bei einer Aktion kurz mal mitmachen, aber Freisoftware ist halt ein Thema, das bekommen wir halt nur in die Gesellschaft rein, wenn wir langfristig in Dekaden denken und nicht, wenn wir in Monate denken.
Mhm. Seid ihr in Deutschland registriert, also kriege ich eine Spendenquittung dafür?
In Deutschland sind wir als gemeinnütziger Verein eingetragen und man bekommt eine Spendenbescheinigung für die Spende.
Super. Ja, dann bleibt uns nur noch aufzurufen, das zu machen natürlich, zu spenden, Mitglied zu werden oder eben zu einer von den vielen Events zu kommen, die ihr da macht. Und genau, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie, keine Ahnung, eine Schule in der Nähe oder habt Kinder, die für den Wettbewerb in Betracht kommen, dann gerne da einfach mal Bescheid sagen oder Nachbarskinder oder sowas, ja, einfach mal dafür begeistern und sowieso für Free Software begeistern und zu gucken, dass man viel mit Technik machen kann. Danke, Matthias, dass du uns das mal erklärt hast, was die FSFE so alles Tolles macht.
Vielen lieben Dank, Ingo.
Das war die Oktoberausgabe von Radio Tux mit spannenden Einblicken in die Designarbeit bei Nextcloud, die Förderung durch den Prototype Fund und die Freiheitsarbeit der FSFE. Wenn ihr Feedback habt oder euer eigenes Projekt vorstellen wollt, dann schreibt uns doch oder kommentiert im Blog. Wir hören uns im November wieder und ich wünsche euch bis dahin, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und bis bald. Ciao, ciao.
Das war Radio Tux, euer freies Magazin rund um Linux, Open Source und digitale Kultur. Herausgegeben im Jahr 2025. Unter Creative Commons Lizenznamensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Unterstützt von Manitou. Bleibt neugierig, bleibt kritisch.